Deutschlandfunk. Das Feature.
Dann fuhr man das erste Mal ein. Das war das ein Erlebnis pur. Wenn man mit den gestandenen Hauern dort zum Teil eingefahren ist als 16-Jähriger, kam man ran zum Förderbereich, zum Einstieg, wo der Schacht war. Dort zwängte man sich so mit 12 Leuten in so einen Förderkorb rein. Plötzlich war es hell unten. So, man stieg dort aus und von dort begann man dann seinen Weg in seinem Vorortbereich.
Im Abbau hat man bis zu 4 Meter Höhe. Und da waren die Hölzer so schwer und trotzdem waren die Hauer, man glaubt es heute nicht mehr, die haben die sich auf die Schulter gelegt und sind da einen Laufschritt vor und haben die Hölzer gestellt. War schwer.
Also die äußeren Umstände waren schon also laut, schmutzig, nass. Das waren schon so charakteristische Sachen, die man da schon wegstecken musste.
In Thüringen und Sachsen waren zwischen 1946 und 1990 eine 500.000 Menschen bei der Wismut beschäftigt.
Die Sowjetunion bezog von der Wismut ein Drittel ihres Urans. In den ersten Jahren nach dem Krieg wurden Arbeiter zwangsverpflichtet. Aber schon bald gingen die Männer freiwillig zur Wismut, trotz der extrem schweren Arbeit.
Ein Bergmann, der nicht mehr selber erzählen kann, warum er 1964 bei der Wismut anfing, ist Reinhold Warter. Er war damals 22 Jahre alt. Er starb 1994. Seitdem kämpft seine Frau Gerti um eine Hinterbliebenenrente.
Der Fall Warter. Gerechtigkeit für einen toten Wismut-Kumpel. Ein Feature von Reinhard Brüning.
Gerti Warter ist pensionierte Grundschullehrerin. Ich treffe sie in Ronneburg, Thüringen, ihrer alten Heimat. Dort, wo noch vor wenigen Jahren riesige Abraumhalden vom Uranbergbau zeugten. Die junge Familie lebte besser als viele andere in der DDR. Der Mann verdiente gut, der Beruf war hoch geachtet. Ich bin Bergmann, wer ist mehr? Und es gab allerlei Vergünstigungen.
Küchengeräte, moderne Küchengeräte, wo man sonst selten rankam oder man musste sie bestellen. Haushaltsgeräte gab es verschiedene. Auch Waschmaschine, Gefrierschränke, da hat man ja 3-4 Jahre gewartet, bis man da mal dran war. Das ging eben alles bei der Wismut viel schneller.
Gegen düstere Gedanken gab es Hochprozentiges. Gratis.
Diesen Wismutschnaps, da haben die Hauer vor Ort, die haben im Monat 6 bis 8 Flaschen bekommen. Und dann hieß es, ja Gott, wenn sie das trinken, dann wird der Staub, den sie eben durch ihr Bickern eingeatmet haben, von der Lunge gespült und es besteht keine Gefahr. Und stutzig geworden ist man, als dann so, würde ich sagen, Anfang der 80er Jahre, als sich die Todesanzeigen in der Zeitung häuften und dieses Zeichen der Wismut war Hammer und Spatel und das war dann auf diesen Annoncen zu sehen. Und man hat natürlich, wenn man dieses Zeichen sah, aufs Alter geschaut und hat dann gesagt, oh, wieder ein junger Mensch, der noch keine 50 ist.
Die Kumpel sprachen immer nur von Erz. Worum es eigentlich ging, blieb der Öffentlichkeit lange Zeit verborgen. Wismut war der Tarnname für das radioaktive Gestein, Uranpechblende. Auch die Arbeiter vor Ort ließ man über die Strahlung im Unklaren.
Das Radon ist geruchlos und neutral und die Strahlung sowieso. Und man spürt es am Körper überhaupt nicht, außer halt die Auswirkungen später, ne, wenn man die Dosis dann irgendwann mal vielleicht erreicht hat, dass es für den Körper gefährlich und schädlich wird.
Das ist niemand aufgeklärt worden, auch später nicht von den Leuten, die da eingestellt wurden.
Gab es keine Sicherheitsunterweisung in diesem Sinne. Ich habe auch da nie irgendwie irgendein Blatt Papier in der Hand bekommen und habe irgendwas unterschrieben oder irgendwas. Das war einfach nie der Fall gewesen.
Dabei ist die Gefahr der radioaktiven Strahlung beim Bergbau, zum Beispiel im Erzgebirge, schon lange bekannt. Bereits im 16. Jahrhundert wurden die Symptome der Bergsucht beschrieben. Husten, Atemnot, Heiserkeit, Brustschmerzen, Schwellungen, Fieber. Was damals die Schneeberger Krankheit hieß, kennen wir heute als Lungenkrebs. Ein Lungentumor bricht meist erst Jahrzehnte nach der Strahlenbelastung aus.
Ich bitte die zuständige Berufsgenossenschaft um aktuelle Zahlen.
Bis einschließlich 2017 wurde bei 9.695 Wismutarbeitern eine Berufserkrankung durch Strahlung offiziell festgestellt.
Es begann 1987. Reinhold Warter war damals 45 Jahre alt. Im September war er mit den Kumpeln seiner Brigade wieder einmal beim jährlichen Röntgen. Diesmal zeigte sein Röntgenbild Schatten auf dem rechten Lungenflügel. Zwei Tumorknoten wurden entfernt. Ins Schadras, einem Krankenhaus nur für die Wismut.
Und deshalb drang auch nichts an die Öffentlichkeit. Sehr enttäuscht war er bei der ersten Operation. Bei der Visite fragt man normalerweise den Patienten, wie geht es Ihnen, wie fühlen Sie sich? Das Erste, was man meinem Mann gesagt hat, Herr Warta, nicht, dass Sie glauben, es handelt sich bei Ihnen um eine Berufskrankheit.
Die Ärzte hatten neben dem Lungenkrebs noch einen Nierenkrebs festgestellt. Und ihrer Auffassung nach war das der ursprüngliche Tumor. Die Geschwulste in der Lunge hielten sie für Metastasen aus der Niere.
Reinhard Warter hatte den falschen Krebs. In der DDR wurde nur Lungenkrebs als Berufskrankheit infolge der Strahlung anerkannt.
Nach der Lungenoperation und der dann folgenden Nieren-OP musste Reinhold Warter weiter im Schichtdienst arbeiten, durfte aber auf eine leichtere Tätigkeit als Fördermaschinist umschulen. Damit kehrte der Alltag wieder ein.
Man hat gehofft, vielleicht ist er noch mit dem blauen Auge davongekommen und im Hinterstübchen immer der Gedanke, hoffentlich finden Sie nicht wieder was.
Die Schatten auf der Lunge kehrten zurück. Reinhold Warter musste sich im März 1989 einer dritten Operation unterziehen. Das Leben zwischen Hoffen und Bangen ging weiter. Im Herbst fiel die Mauer, im Winter darauf hatten die Warters Silberhochzeit.
Nach unserer Silberhochzeit, nachdem unsere Gäste dann wieder nach Hause fuhren und so, dann hat er mir den Brief gezeigt.
Einen Arztbrief. Im rechten und im linken Lungenflügel hatte man wieder Krebsherde gefunden. Der Arzt empfahl, für die Operation in den Westen zu gehen. Nur dort könne man mit einem Eingriff beide Lungenflügel gleichzeitig operieren. Die Warters entschieden sich für Augsburg.
Dann haben wir uns entschieden, dass wir gesagt haben, gut, wir ergreifen diesen Strohhalm, auch wenn die Chance noch so gering ist. Und ich habe meinen Beruf aufgegeben als Lehrerin. Wir haben die Kinder zurückgelassen und sind ins Ungewisse gefahren. Am 15. Februar im tiefsten Winter mit einem Trabant ohne Heizung.
Alle drei Ärzte, die Reinhold Warter behandelten, waren in seinem Fall von einer Berufserkrankung überzeugt. Im September 1991 zeigten sie das bei der Berufsgenossenschaft an. Bald danach kam der Krebs wieder.
Und dann hat der Hausarzt gesagt, also Operation lohnt sich nicht mehr. Sie können nichts mehr machen.
Aber Reinhold Warter wollte nicht aufgeben. Er war ja erst 49. Er ließ sich in einer Spezialklinik in München wiederum am linken Lungenflügel operieren. Seine fünfte große OP. Während er sich von dem Eingriff erholte, meldete sich die Berufsgenossenschaft Dessau.
Dessau hat uns jede Menge Formulare geschickt, die wir ausgefüllt haben, Krankheitsgeschehen etc. wieder zurückgeschickt.
Im Januar 1992 folgte die sechste OP am rechten Lungenflügel. Im April bestellte die Berufsgenossenschaft Reinhold Warter zur Begutachtung nach Bad Reichenhall ein. Im Oktober erfuhr Reinhold Warter keine Berufserkrankung und damit auch keine zusätzliche Rente.
Zu dieser Zeit gab es noch keine Möglichkeit, die radioaktive Belastung der Kumpel im Nachhinein einigermaßen nachvollziehbar abzuschätzen. Der Gutachter argumentierte deshalb pauschal und schloss, genau wie in der DDR, bei Nierenkrebs eine berufliche Ursache grundsätzlich aus.
Die Ablehnung traf Reinhold Warter schwer. Er ahnte, dass er sterben würde. Ihm ging es vor allem um eine Absicherung für seine Frau.
So, und da hat unser Hausarzt gesagt, ich bin nach wie vor 100% davon überzeugt, dass es sich bei Ihnen um eine Berufskrankheit handelt. Er hat uns dann geraten, einen Gutachter im Raum Thüringen zu konsultieren, wo ja dieser Uranabbau bekannt war.
Mithilfe der Berufsgenossenschaften fand Gerti Warta Dr. Andreas Roth, Facharzt für Arbeitsmedizin in Hermsdorf, Thüringen.
Und er hat mir gesagt, Frau Warta, es ist 100% Berufskrankheit. Er hat mir gesagt, es wird ein langer, harter und schwerer Kampf. Aber lassen Sie nicht locker.
Der Arzt zeigte der Berufsgenossenschaft, diesmal zuständig Saarbrücken, Wartas Berufskrankheit an.
Unterstrichen eilt nach 6 Operationen, eilt das also so schnell wie möglich, soll es zu einer Entscheidung kommen.
Im September 1993 fanden die Ärzte bei Reinhold Warta einen neuen Nierentumor. Dieses Mal an der rechten, bisher gesunden Niere. Die genauere Untersuchung zeigte, es handelte sich um keine Metastase, sondern um einen neu entstandenen Krebs. Reinhold Warta hatte keine erbliche Vorbelastung. Es folgten wiederum Bestrahlungen und Chemotherapie.
Durch die Bestrahlungen war der ganze Oberkörper so dunkel, so braun sah aus und dann ist das von innen aufgebrochen. Da musste er verbunden werden, das war so eine Art Folie, wo das jeden Tag eingecremt und neu, der ganze Brustkorb und sobald die Folie ab war, dann lief das Blut.
Am 14. März 1994 starb Reinhold Warta, zu Hause, wie er es sich gewünscht hatte. Gerti Warta hofft weiter auf die Anerkennung einer für sie unbestreitbaren Tatsache, dass ihr Mann an den Folgen seiner Arbeit bei der Wismut elend sterben musste. Immer wieder fragt sie bei der Berufsgenossenschaft nach. Immer wieder wird sie vertröstet. Immer wieder wechseln die Zuständigkeiten.
Aber die Berufsgenossenschaft ist nicht untätig. Man arbeitet an einer großen Studie, die die Strahlenbelastung der Kumpel rekonstruieren soll. 1995 gibt es erste Zwischenergebnisse der nach dem Hauptautor benannten Lehmann-Studie.
Auf dieser Basis ermittelt der Technische Dienst der Berufsgenossenschaften die Strahlenbelastung von Reinhold Warta. Das Ergebnis? Die Organdosis für die Niere beträgt für 25 Berufsjahre 219,2 Millisievert. Im Jahresdurchschnitt sind das 9 Millisievert.
Die in Deutschland maximal zulässige, beruflich verursachte Organdosis liegt bei 150 Millisievert pro Jahr.
Lag Reinhold Warters Belastung tatsächlich dermaßen deutlich unter dieser Dosis? Wie berechnet die Berufsgenossenschaft solche Werte?
Bei westdeutschen Mitarbeitern von Atomkraftwerken auf Grundlage der Dosimeterwerte. Jeder AKW-Angestellte trägt von Anfang an ein persönliches Strahlenmessgerät. Die ostdeutschen Kumpel hatten keine Dosimeter. Ihre individuelle Dosis war deshalb völlig unbekannt.
Es gab für die Kumpel auch nicht die eine Belastung, sondern 3 verschiedene.
Erstens durch das Edelgas Radon und andere kurzlebige radioaktive Zerfallsprodukte des Urans. Die Kumpel atmeten sie ein und hatten dann viele kleine Depots intensiver Alpha-Strahler in der Lunge. Durch die Strahlung können Zellen zu Krebszellen mutieren.
In Frankfurt am Main treffe ich Dr. Gerd Eigenwillig. Er ist heute im Ruhestand, war davor in der westdeutschen Atomindustrie beschäftigt und außerdem in einem vom Dachverband der Berufsgenossenschaften gegründeten Arbeitskreis, der für die Lehmann-Studie zur Abschätzung der Strahlenbelastung der Wismut-Kumpel verantwortlich war. Diese Studie ging von Durchschnittsmesswerten aus, die die Wismut erhoben hatte.
Wenn das Radon gemessen wurde, dann ist man im Schnitt einmal im Monat in die Grube eingefahren, hat in eine Fußballblase Luft gepumpt, ist dann hochgegangen ins Labor und hat dann das Radon und seine Folgeprodukte ausgemessen.
Gemessen wurde bei der Wismut erst ab 1955. Dabei gab es für eine viele Kilometer lange Grubenanlage, die auf mehreren Etagen übereinander angeordnet und bis zu 1800 Meter tief war, immer nur wenige Messpunkte. Die Messwerte unterschieden sich erheblich, sogar wenn sie vom selben Ort stammten.
Das heißt, diese Messungen sind nicht repräsentativ. Sie sind auch nicht repräsentativ für die Arbeitsplätze dort gewesen. Und die Messungen, die man hat, schwanken um Faktor 10 und auch mehr.
Hinzu kommen noch Messfehler, beispielsweise durch fehlerhaftes Kalibrieren der Geräte. So gut wie keine Messwerte hatte man für die anderen beiden Anteile der radioaktiven Belastung.
Zweitens, die langlebigen Zerfallsprodukte des Urans, wie zum Beispiel Thorium-230. Staubpartikel, die sich über Lunge und Blutkreislauf im ganzen Körper verteilten. Auf diese Weise können ganz unterschiedliche Krebsarten entstehen. Und drittens, radioaktive Stoffe, die weitreichende Gammastrahlung abgeben. Zum Beispiel Radium-226, das auch im Uranerz enthalten ist. Diese Strahlung dringt durch die Haut in den Körper ein.
Bei der Erarbeitung der Lehmann-Studie kannte man den jeweils konkreten Urangehalt nicht. Zum Ersatz benutzt die Studie Produktionsdaten der Wismut. Das Ergebnis ist wiederum ein Durchschnitt, der nicht angibt, was ein Kumpel an einem bestimmten Ort tatsächlich abbekommen hat.
Auch hier gab es Bereiche, in denen der Urangehalt 10 oder 20 Mal höher lag.
Bei der äußeren Strahlenbelastung kommt noch ein Problem hinzu.
Sie ist extrem abhängig von der Entfernung des Kumpels zur strahlenden Quelle.
Und die ist nicht mehr genau zu rekonstruieren. Und es gab noch eine vierte Gefahrenquelle. Wasser. Grubenwasser.
Was in den ganzen Sachen überhaupt nicht berücksichtigt worden ist, das ist das Schlucken von radioaktiven Stoffen. Und zwar haben die Bergleute unter anderem, vor allem in den ersten Jahren, so wird berichtet, Grubenwasser getrunken, weil sie keine vernünftige Nahrungsmittelversorgung hatten. Aber auch selbst wenn dieses nicht betrachtet wird, war es ja so, dass die Bergleute, wenn sie dann unter Tage gegessen haben, in den Pausen, ja immer noch das Uran an den Händen, an den Kleidung hatten und so weiter und so fort. Und sie haben dort dann diese Sachen mit der Speise aufgenommen. Das hat auch zu Strahlenexposition geführt.
Das Problem wurde in dem von den Berufsgenossenschaften einberufenen Arbeitskreis diskutiert, erinnert sich Gerd Eigenwillig. Aber es lagen keine Messwerte von Grubenwasser vor.
Das führt dann eben dazu, dass man das Thema dann, ich sag mal, so gestrichen hat.
Warum der ganze Aufwand betrieben werden muss, um die Strahlenbelastung der Kumpel im Nachhinein zu ermitteln, hängt mit einem grundsätzlichen Problem zusammen.
Bei einem einzelnen Kumpel ist es unmöglich herauszufinden, warum er an Krebs erkrankt ist. Über die Ursachen lässt sich nur etwas aussagen, wenn man epidemiologisch vorgeht. Also wenn man statt eines Einzelnen eine Gruppe von Personen untersucht.
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat 1998 mit der für den Bergbau weltweit größten Untersuchung dieser Art begonnen. Es hat die Daten von 51.000 Wismutkumpeln, die Strahlung ausgesetzt waren, mit denen von 9.000 Wismut-Angestellten verglichen, die nicht im Erz arbeiteten. Der deutlichste Unterschied zeigte sich bei der Zahl der Lungenkrebstoten, nämlich 2:1.
Bei den anderen Krebsarten gibt es kein so klares Ergebnis. Sie können viele verschiedene Ursachen haben, eben nicht nur berufliche. Nierenkrebs zum Beispiel. In der untersuchten Gruppe gab es zu wenige Nierenkrebsfälle, um eindeutige Aussagen machen zu können.
Für Gerti Warter ist eines eindeutig. Das Leiden ihres Mannes war die Folge seiner Arbeit. In St. Augustin bei Bonn treffe ich Dr. Heinz Otten. Er war der Geschäftsführer des Arbeitskreises zur Wismut, einberufen vom Dachverband der Berufsgenossenschaften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und ist heute noch ihr Sprecher in Sachen Wismut. Was heißt für ihn eindeutig?
Entscheidend ist die Frage eigentlich, gibt es eine mehr als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser Zusammenhang hier tatsächlich ursächlich war, nämlich die Belastung durch Strahlung auf der einen Seite und die Erkrankung auf der anderen Seite. Und auch da wird nicht sozusagen haarscharf abgeschnitten. Da wird nicht bei 51% gesagt, der Fall ist anerkannt und bei 49% gesagt, der Fall ist nicht anzuerkennen.
Ich kenne zum Beispiel ein Gutachten, da wird der Krankheitsfall abgelehnt mit sage und schreibe 49,8%. Da schreibt der Gutachter, das sind weniger als 50%, also wird die Berufskrankheit nicht anerkannt.
Ob nicht so haarscharf oder doch sehr scharf entschieden wird, wie Gerd Eigenwillig sagt, zeigt sich am Ende vor Gericht. Gerti Warter hat, als sie mit freundlichen Briefen und dringlichen Bitten um Gerechtigkeit für ihren Mann nicht weiterkam, den Rechtsweg eingeschlagen.
Jetzt nicht zu übertreiben, hier am Anfang mit dem Einzugsgebiet
Wichtig war, in Ronneburg waren wenig Bergleute.
Um mehr über die Arbeitsbedingungen ihres Mannes zu erfahren, begleite ich Gerti Warter nach Ronneburg in ein Schaubergwerk.
Und der Ablauf war eigentlich an allen Schächten das gleiche. Die Bergleute kamen und haben sich ihrer Sachen entledigt, runtergelassen, angezogen und dann ging's los.
Gerd Kuchenreuter war bei der Wismut zuletzt Steiger, zuständig für die Arbeitssicherheit.
Die Strahlenschutzwerte, ich weiß nicht, wer die jemals erfahren hat, die waren erstmal geheim.
Ich fand es sogar prima, dass du nicht erfahren hast, weil er das nur aus Sorgen gemacht hätte.
Der 74-jährige Eckehard Riedel hat seine 30 Jahre als Hauer bisher gut überstanden.
Die einen trifft es, die anderen trifft es nicht. Und ich muss auch dazu sagen, er raucht ja heute noch, ich habe von ihr aufgehört. Die Bergleute haben ungesündeste Arbeiten gemacht. Staub, Kälte, Wärme. Die meisten haben geraucht. Soll ja auch Krebs erzeugen.
Mein Mann war nicht Raucher, hat nie geraucht.
Na, das ist jetzt nicht so. Ich sag nur, das waren solche Momente, da hat sich das überlagert. Kann niemand genau sagen. Und gerade mit dem Lungenkrebs, ja, die Inkubationszeit ist ja lang. 10, 15, 20 Jahre. Wird heute gerne vergessen. Die Wismut hat wirklich Spitzenleistung gefahren. Es ging ja um Geld. Die Hauer haben viel, viel Geld verdient und haben das, was hier verlangt wurde, nicht immer eingehalten. Arbeitssicherheit.
Ganz entscheidend für die Arbeitssicherheit war es, Staub zu vermeiden. Deshalb war es nach dem Sprengen Vorschrift, das Erz gründlich mit Wasser abzuspritzen. Um das gefährliche Radon wegzubekommen, war außerdem eine Belüftung wichtig. Die Bergleute sagen Bewetterung.
Wenn die Bewetterung den armen Hauer, der geschwitzt hat, ins Genick ging, dann war es kalt, hat man gerne ausgeschaltet und dann gab es hohe Belastung. Man hat es immer wieder belehrt, man hat eine monatliche Belehrung. Sie wussten es, aber man sieht Strahlung nicht. Und Schichtlohn, der war schon das treibende Moment. Umsonst gab es ja nicht hohe Schichtlöhne, Leistungsbezug und Leistung war alles. Und damit Geld.
Die Arbeit unter Tage ist Teamarbeit. Und die Akkordlöhne als Anreiz waren Teil des Systems. Im Bergbau gibt es aus gutem Grund kein Eigenverschulden. Auch bei der Rekonstruktion der Strahlenbelastung hat man versucht, das zu berücksichtigen. Die Berufsgenossenschaft befragte dafür viele ehemalige Bergleute von der Wismut. Aber wer gibt schon gerne zu, gegen die Sicherheitsvorschriften verstoßen zu haben? Die Verfasser der Lehmann-Studie hatten noch ein Problem.
Unter den Bergleuten gibt es hunderte verschiedener Berufe. Sie haben in den weit ausgedehnten Grubenanlagen an ganz unterschiedlichen Orten gearbeitet. Für die Studie wurde erst einmal nur die radioaktive Belastung der Hauer untersucht, die das Erz abgebaut haben. Die Forscher gingen davon aus, dass dies die am stärksten belastete Gruppe war. Für alle anderen Berufsgruppen haben sie pauschal Abzüge geschätzt.
Reinhold Warter arbeitete die letzten 12 Berufsjahre unter Tage in einer Lokstation als Schlosser. Dafür werden bei ihm 10% der Belastung eines Hauers angesetzt. Bei einem Lokfahrer sind es zum Beispiel 30% des Wertes eines Hauers.
Ich sage immer, die größte Belastung hatten die Lokfahrer gehabt, die unten an der Rolle standen und abgezogen haben.
Hier. Das Material gezogen.
Wir sind jetzt im Abbaubereich des Schaubergwerks. Gerd Kuchenreuter zeigt auf ein Loch im Boden. Da unten arbeiteten die Lokfahrer.
Hier wurde reingekippt, eine Sohle tiefer wurde das abgezogen von den Lokfahrern. Wenn das Zeug trocken war, ist das da unten so trocken rausgekommen. Die Lokfahrer, hat er vorhin schon mal gesagt, die haben den Dreck gefressen, aber auch die, kommen wir zu ihrem Mann, die Strecke zog das lang, wenn da hinten die Lokstation war, haben diese Schweineigel die ganze Strecke versaut, wegen ihrer nicht durchgeführten Staubbekämpfung.
Die Kumpel waren nicht nur Radioaktivität ausgesetzt, sondern auch anderen krebserregenden Stoffen, beispielsweise Sprenggasen und anderen gefährlichen Dämpfen. Wenn es um Berufserkrankungen aufgrund von Strahlung geht, werden solche zusätzlichen Einflüsse nicht berücksichtigt.
Im Schaubergwerk gibt es auch eine Schlosserei, die wir jetzt betreten. In so einer Umgebung muss Reinhold Warter gearbeitet haben.
Ja, aber Lokschlosser. Er hat dort die Bleibatterien unter anderem gewechselt. Die plupperten vor sich hin, die wurden geladen, sodass auch die giftigen Dämpfe freigesetzt haben, die er inhaliert hat.
Ich habe 1961 bei der Wismut angefangen, aber ich habe nie irgendwelche Beschwerden gehabt. Im Gegenteil, vorne in der Lokstation, wo die aufgefüllt wurden, da hingen drüber Trichter und da wurden die ganzen Dämpfe abgesaugt. Wenn man sich natürlich da drüber gebeugt hat und hat es eingeatmet, versucht einzuatmen, dann war das jeden seine Schuld selbst.
Und wenn der Herr sagt, er ist selber schuld, wenn er eben die Gase eingeatmet hat, wenn überall diese Bleibatterien standen, die giftige Dämpfe entwickelt haben, na gut, dann muss ich sagen, dann war mein Mann eben selber schuld, dass er krank geworden ist und verstorben ist.
Im Thüringer Revier enthält das Gestein besonders viel Kohlenstoff und Pyrit. Deshalb kam es in den Gruben immer wieder zu Selbstentzündungen. Dadurch waren die Kumpel zusätzlich giftigen Gasen ausgesetzt.
Weil es immer häufiger brannte, musste die Wismut 1958 in einem Teilbereich den Untertageabbau stoppen. Das war aber an einer besonders reichhaltigen Stelle. Also beschloss man, hier im Tagebau weiterzumachen.
Dafür musste man über 200 Meter in die Tiefe.
In diesem Tagebau, in Lichtenberg, an der Stadtgrenze zu Ronneburg, hat Reinhold Warter 6 Jahre lang gearbeitet, als Raupenfahrer.
Es war eine Massenschlacht. Und der Tagebau, der war 240 Meter tief. In den ganzen Raum, 2 Kilometer lang, eine Bewetterung ging nicht. Und Staub, Rauch, Rauchgase noch und dazu noch die Gase, die hier aus dem Gebirge kamen, Schwefel, Schwefelwasserstoff. Und wenn der Tagebau gesprengt hat, ging ein riesiger Pilz hoch. Und wenn diese Windrichtung schlecht war, dann fiel dieser Staub, der auch Erz enthielt, in Ronneburg wieder runter. Also der Tagebau war richtiger Frevel.
Wir verlassen das Schaubergwerk. Ich will mit Gerti Warter zu diesem Tagebauloch. Früher war es abgesperrt und streng bewacht. Heute darf man dorthin. Der Weg ist beschwerlich. Es geht aber nicht tief hinunter, sondern im Gegenteil steil hinauf. Am höchsten Punkt steht ein Turm in Form einer riesigen Grubenlampe.
Nachdem die Wismut 1990 die Produktion eingestellt hatte, trugen die Kumpel die radioaktiven Halden in der Umgebung nach und nach ab. Sie füllten die Grube mit dem radioaktiven Material auf und häuften darüber noch einen 100 Meter hohen Berg. Nur die oberste Schicht ist radioaktiv unbelastet. Auf diese Weise wurde die ursprüngliche Anmutung der Landschaft wiederhergestellt.
Gerti Warter sucht etwas. Rund um den Gipfel sind auf vielen Steinquadern Gedenkplaketten mit Namen von Wismutkumpeln angebracht. Nach einer Weile wird sie fündig. Auf der Plakette Nummer 479 steht Reinhold Warter.
1964 hat er angefangen, im blühenden Alter von 22 Jahren.
Studien des Bundesamtes für Strahlenschutz zeigen, je jünger die Person, desto höher deren Krankheitsrisiko.
Gerti Warter geht weiter zu einer großen Fototafel. Dort ist eine Luftaufnahme des alten 240 Meter tiefen Tagebaulochs zu sehen. Es müssen unglaubliche Mengen an Material gewesen sein, die Reinhold Warter und seine Kollegen hier bewegt haben.
Er sagte, man hätte da eigentlich auch nur mit Maske arbeiten dürfen, aber es gab keine. Ich habe Bilder gesehen, wo gleich nach der Sprengung, es ist auf einer Kassette veranschaulicht, die Kumpel dann gleich rein mussten und gearbeitet haben. Also sie waren wie in einer Nebelwand kaum zu erkennen, hatten weder Schutzmasken noch sonst was.
Wie viel radioaktiven Staub die Kumpel hier geschluckt haben, weiß keiner. Die Resultate von Staubmessungen habe die Wismut 1989 vernichtet, schreiben die Autoren der Lehmann-Studie. Man hat dann nachträglich gemessen, während der Sanierungsarbeiten, 17 Jahre nach Schließung des Tagebaus. Zu diesem Zeitpunkt war das Loch bereits auf 160 Meter aufgefüllt.
Die Lehmann-Studie rechnet bei der Abschätzung der Strahlenbelastung mit einem Korrekturfaktor von 25. Das heißt, Die Strahlenbelastung soll bei realen Produktionsbedingungen 25 Mal höher gewesen sein als bei den nachträglichen Messungen.
Aber wie verlässlich sind solche Faktoren? Könnte man genauso gut auch mit dem Faktor 100 oder 500 rechnen? Gerti Warter hat die 484-seitige Studie genau durchforstet. Sie konnte nicht herausfinden, wie dieser Faktor zustande kam.
Der sogenannte Lehmannsche Bericht ist ja veröffentlicht. Die dazu, wenn man so will, Anhangbände, die nochmal ein Vielfaches von diesem ausmachen, sind verfügbar bei der Unfallversicherung. Die kann man auch abrufen, aber Sie haben natürlich recht, ein einzelner Betroffener wird kaum in der Lage sein, das zu bewerten. Da haben sich ja schon die Experten jahrelang dran gearbeitet, das zusammenzufügen.
Sagt Heinz Otten, der 1998 die Redaktion der Lehmann-Studie innehatte. Also frage ich bei der Berufsgenossenschaft nach diesen Anhängen. Vergeblich. Die Suche danach sei zu aufwendig, sagt mir die Pressesprecherin der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie. Daraufhin beschränke ich meine Anfrage auf den Anhang 4, bei dem es um den Tagebau geht. Die endgültige Absage kommt schriftlich.
Dies ist logistisch nicht zu leisten und steht in unseren Augen auch in keinem vertretbaren Aufwand zum Nutzen für ein Radio-Feature.
Ja, das ist von der Hauptverwaltung Bochum nach Saarbrücken an die Berufsgenossenschaft. Mhm. Nachdem das
Gerti Warter wohnt heute in einem Mietshaus am Rand von Augsburg. Über die Jahre ist ihr Wismut-Archiv angewachsen, darunter auch mehrere Ordner mit Prozessakten. Obenauf ein Bescheid der Berufsgenossenschaft, der 1996 kam, über 2 Jahre nach dem Tod Reinhold Warters. Der Hinweis eilt auf der Anzeige des Arztes, hatte offenbar keine Wirkung. Keine Anerkennung auf Berufserkrankung. Gerti Warter legte Widerspruch ein. 1997 wurde auch der abgelehnt. Jetzt blieb ihr nur der Weg vor Gericht. Mithilfe einer betroffenen Initiative formulierte sie eine Klageschrift. Zuständig war das Sozialgericht München.
Im Klageverfahren liegt die Beweislast bei den Bergleuten oder deren Hinterbliebenen. Deshalb müssen sie auch innerhalb von 4 Wochen Stellung nehmen, wenn das Gericht ein Gutachten vorlegt.
Im Falle der hartnäckigen Witwe beauftragte das Gericht mehrere Gutachter. Dem ersten Gutachten zufolge habe bei Reinhold Warter die Wahrscheinlichkeit für einen beruflich verursachten Krebs bei 6,2% gelegen. Wie dieser Wert zustande gekommen ist, konnte Gerti Warter nicht nachvollziehen.
Aus dem Wert für die Strahlenbelastung können die Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft die berufliche Verursachungswahrscheinlichkeit in Tabellen nachschlagen. Grundlage dafür ist eine Studie des Physikers Wolfgang Jacobi. Darin sind verschiedene Annahmen enthalten. Ganz wichtig dabei ist die Atemrate, also wie viel Liter Luft und damit auch radioaktive Schadstoffe ein Wismutkumpel pro Stunde eingeatmet hat. Nach Jacobi hat ein Hauer die höchste Rate, 1,5 Kubikmeter pro Stunde.
2002 hat die Internationale Strahlenschutzkommission diesen Wert verdoppelt. Die Berufsgenossenschaft rechnet aber immer noch mit den alten Zahlen, bestätigt Heinz Otten.
Die Grundvorstellung, die Atemrate des Hauers anders zu bewerten, das kann man im Programm selber nicht modifizieren, so wie das Programm verwendet wird.
Das nicht einrechnen zu wollen, kann ich nicht akzeptieren. Das ist ein reiner Faktor. Also das geht per Dreisatz in das Modell ein.
Wendet Gerd eigenwillig ein. Die Gutachter, die das Münchner Sozialgericht im Falle Warter bestellt hatte, kamen auf eine Verursachungswahrscheinlichkeit zwischen 3% und 14%. Die Zahlen erschienen Gerti Warter völlig abwegig. Sie brauchte ein Gegengutachten, zunächst aber einen Anwalt. Der kannte sich mit dem Thema Wismut nicht aus. Kurzerhand bestellte sie sich Informationsbroschüren der Berufsgenossenschaft und arbeitete sich selbst in die Materie ein.
Ich habe eben dann durch diese Broschüren, die ich da immer gelesen habe, auch gemerkt, dass in diesen Gutachten vielfältige Widersprüche waren. Mein Anwalt, der Herr Schlegel, hat mir dann die Gutachten geschickt. Ich habe dann eine Stellungnahme dazu ihm geschickt und er hat diese Stellungnahme dann so wie mit seinen Worten, mit seiner Kanzlei ans Gericht geschickt.
Der Gutachter, den Gerti Warter dann fand, berücksichtigte alle neueren Erkenntnisse und kam für die linke Niere auf 22% und für den rechten Nierentumor, der unabhängig davon entstanden ist, auf 24%. Daraus errechnet sich eine Gesamtverursachungswahrscheinlichkeit von 41%.
Auch das ist noch unter 50%.
Sämtliche Gutachten, auch das von Gerti Warter beauftragte, haben mit den Werten der Lehmann-Studie gerechnet. Gerti Warter beharrt deshalb darauf, die großen Unsicherheiten bei der Abschätzung der Strahlenbelastung wurden beiseite gelassen. Nein, sagt Heinz Otten, die hätten die Berufsgenossenschaften durchaus im Blick.
Weil man nicht aus allen Phasen wirklich präzise Messdaten hat, ist eigentlich in der Betrachtung dieser Lehmannschen Arbeiten eine Worst-Case-Betrachtung gemacht worden. Also man hat eigentlich immer die relativ höchsten Werte für die realistischen gehalten. Wir haben eine gute Abschätzung vorgenommen. Und wenn jetzt darin noch im Einzelfall Lücken sind, die wir so nicht sehen können, gesehen haben, dann mag das nicht zu einem Nachteil der Betroffenen ausgehen. Wir würden eigentlich sagen, in der Summe sind wir immer eher auf der Seite, dass wir mehr einschätzen, als tatsächlich war.
Ich kenne diesen Spruch mit Worst Case und Best Estimate und so weiter. Das ist aber Spiegelfechterei.
In dem Arbeitskreis Wismut, dem Heinz Otten und Gerd Eigenwillig angehörten, gab es immer wieder unterschiedliche Auffassungen über die Genauigkeit der Lehmann-Studie.
2003 empfahl auch die Strahlenschutzkommission des Bundesumweltministeriums, deren statistische Fehler zu untersuchen und dafür eine Folgestudie in Auftrag zu geben.
Es dauerte dann bis zum August 2018, also 15 Jahre, bis der erste Teil dieser Studie vom Bundesamt für Strahlenschutz veröffentlicht wurde.
Dort wird eine Vielzahl von Abschätzungsfehlern aufgelistet. Prozedurale Messfehler, Dokumentationsfehler, Expertenfehler, Übertragungsfehler. Und als besonders relevant werden zusätzlich noch Parameterunsicherheiten und Generalisierungsfehler genannt.
Wie groß diese Fehler tatsächlich sind, das soll ein zweiter Teil dieser Studie untersuchen. Aber der ist noch nicht einmal ausgeschrieben. Der Streit um die Fehler bei der Berechnung der Strahlenbelastung wird noch lange weitergehen.
Also mein persönliches Fazit ist schlicht und einfach, in solchen Fällen fällt die 50%-Grenze. Sie bringt überhaupt nichts. Sie bringt nur Frustration bei den Betroffenen und deren Angehörigen. Und man muss eine generelle Entschädigungspraxis finden. Und diese Pfennigfuchserei, die da mit den Prozenten getrieben wird, um es mal so zu sagen, die halte ich schlicht und einfach für unerträglich für die Betroffenen. Das geht einfach so nicht. Das ist also meine große Hoffnung, dass das also noch gemacht wird.
Gerd Eigenwilligs Plädoyer für eine großzügige, pauschale Anerkennung der betroffenen Bergleute zeigt, wie gegensätzlich selbst die Mitglieder eines Arbeitskreises urteilen, denen dieselben Fakten vorlagen. Für Heinz Otten ist die 50%-Grenze gesetzt. Übrigens falle niemand der Betroffenen in Deutschland ins Soziale aus.
Also insofern denke ich, ist unser System schon wirklich gut entwickelt. Es kann nicht in jedem einzelnen Punkt, eben bei fehlenden Informationen, wirklich in jedem Falle 100% gerecht sein. Aber es ist im weitaus größten Teil sachgerecht und auch gerecht.
Ich bitte beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales um einen kompetenten Gesprächspartner und erhalte Post von der Pressestelle.
Mit dem Wert von 50% wird sichergestellt, dass in den jeweiligen Fällen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die berufliche Verursachung der Erkrankung gegeben ist. Dies begründet den Leistungsanspruch gegen die Unfallversicherung als kausal ausgerichtetes Entschädigungssystem. Fragen zu einzelnen Annahmen, Parametern oder möglichen methodischen Fehlern in den Studien sind daher von der Unfallversicherung zu beantworten.
Letztlich geht es um viel Geld. Wie viel ist schwer herauszubekommen? Auch hier verweist mich das Ministerium an die Berufsgenossenschaft. Und die antwortet nicht. Ich stoße schließlich auf eine Angabe aus dem Jahr 1991.
Jeder Wismut-Kumpel mit einer anerkannten Berufserkrankung kostete im Durchschnitt 750.000 D-Mark, inklusive einer hinterbliebenen Rente. Es wurden knapp 10.000 Fälle anerkannt.
Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann mir niemand sagen. Ich gehe von der verdoppelten Lungenkrebsrate der 51.000 Kumpel aus, die das Bundesamt für Strahlenschutz für seine Studie ausgesucht hatte. Rein hypothetisch übertrage ich diese Ergebnisse auf alle 500.000 Wismut-Kumpel. Daraus errechne ich 20.000 zusätzlich Berufserkrankte an Lungenkrebs. Bei 400.000 Euro Entschädigung pro Fall würden sich einmalig Kosten von insgesamt 8 Milliarden Euro ergeben. Die Kosten für andere Krebsarten, wie zum Beispiel Nierenkrebs, kämen noch hinzu.
Zum Vergleich: Diese 8 Milliarden Euro entsprechen ziemlich genau dem Jahreshaushalt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
Denn das Geld, das die Berufsgenossenschaft an Geschädigte auszahlt, stammt normalerweise von den Arbeitgebern. Da der Arbeitgeber Wismut nicht mehr existiert, müsste hier der Staat einspringen.
Die Wismut ist tot. Sie war ein Produkt des Kalten Krieges. Die Geschädigten haben unter gefährlichsten Bedingungen gearbeitet, in der Regel freiwillig und in der DDR sozial privilegiert. Warum sollten sie jetzt vom Staat Bundesrepublik großzügig abgefunden werden?
Diese Frage weisen die Verantwortlichen von sich. Und vor Gericht haben die wenig konkreten Daten keinen Bestand. Eine Betroffeneninitiative einstiger Wismut-Kumpel ist gescheitert. Vielleicht lag es an den bürokratischen Hürden, die die Initiatoren nicht überwinden konnten. Vielleicht aber auch an Resignation. Wir sind diesem Staat nichts wert. Unsere Arbeitsleistung wird nicht anerkannt.
2019 wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Eine Umfrage von Infratest DIMAP vom 2. Juni 2018 sieht die AfD bei 18%. Das sind 7,4% mehr als bei der Landtagswahl 2014.
14 Jahre lang kämpfte Gerti Warta vor Gericht. Sie verlor vor dem Sozialgericht und dem Landessozialgericht. Ihre Beschwerden beim Bundessozialgericht und beim Bundesverfassungsgericht wurden nicht zugelassen. Auch der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages wies sie ab. Mehrmals im Jahr reist Gerti Warta nach Thüringen, ans Grab ihres Mannes.
Wenn ich das öffentlich gemacht habe, vielleicht kann ich damit anderen helfen, die auch noch im Gerichtsverfahren sind, die auch noch um eine Anerkennung kämpfen und die dann sagen, aha, so wird das gemacht, mein Fall ist ähnlich gelagert, so dass ich diese Sache öffentlich mache und damit finde ich meinen Frieden. Das ist das Einzige, was ich noch möchte. Das bin ich meinen Mann schuldig.
Nach wie vor sind Klagen von Wismut-Kumpeln zur Anerkennung ihrer Berufserkrankung vor Gericht anhängig. In den nächsten Jahren werden weitere neu erkrankte Kumpel hinzukommen. Es kann immer noch jeden treffen, der damals im Uran war.
Ja, und dann ging das natürlich ab mit einem Schlag. Ins Dunkle, Druck auf den Ohren, mulmiges Gefühl im Bauch und erst das Abbremsen des Förderkorbes begann man wieder jetzt langsam zu schauen, ja, was erwartet mich denn hier?
Der Fall Warta. Gerechtigkeit für einen toten Wismut-Kumpel. Sie hörten ein Feature von Reinhard Brüning. Es sprachen Claudia Mischke und Philipp Scheppmann. Ton und Technik Michael Morawitz und Hanna Steger. Regie Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.